wie so viele andere Stellen in der Bibel, ist es tat ja auch mit der Blinden auf. Und ich kenne dasselbe. Und bin auf einem Auge fast blind geboren und habe dann das letzte einigermaßen heile verloren im Zuge einer Infektion während meiner Chemotherapie vor 13 Jahren. Und habe dann zu Gott geschrieben. Und dann habe ich 5 Operationen gehabt und das ist das einzige Defizit, was ich heute noch habe. Weil ich habe dann Kunstlinsen gekriegt, die haben also alles, was möglich war, operiert. Unter anderem haben sie mir beide Linsen entfernt, Kunstlinsen angesetzt, immer in der Hoffnung, dass sie irgendwie das besser kriegen. Und dann hat Gott erst das tote Auge geheilt und dann das, was danach krank geworden war. Es hat insgesamt 8 Jahre gedauert. Ihr habt das hier ja miterlebt. Noch so 3 Jahren oder 4 Jahren habe ich immer noch hier Brille hoch, Brille runter. Alle paar Wochen eine neue Brille gebraucht, das ist gar keine mehr. Das ist eine der gnädigen Erfahrungen. Und deswegen, es gibt also kaum was wichtiger ist als unsere Augen, um uns in dieser Welt zu orientieren. Und es gibt eben den Missbrauch unserer Augen. Was ist der gefährlichste Missbrauch?
Das Handy.
Ja. Den hat jeder erwischt.
Ich glaube noch nicht, ne?
Na, ja, in dem Gebot, wo steht, dass man nicht den Nachbarn so sehen soll oder dass er halt nicht beleidigen soll?
Nein, es ist wirklich das Zurückschauen. Mhm. Das blockiert Millionen Menschen. Und wenn Jesus warnt, und deswegen ist das heute ein wirklich wichtiger Wochenvers, wer die Hände an den Flug legt und schaut zurück, ist für das Reich Gottes nicht geeignet. Und wenn wir gucken, wie viele Christen immer diesen Blick zurückhängen. Früher war es besser, ach, wären wir doch noch mal Kinder, die Schule und so weiter. Das sind erstmal weiter nichts als so Hinweise darauf, dass jemand nach hinten orientiert ist. Und Millionen hängen fest an den schlechten Erfahrungen der Vergangenheit. Und deswegen lasst uns einmal diesen Satz aus dem Lukas-Evangelium gemeinsam betrachten, und zwar nicht nur den Vers, sondern den Zusammenhang. Das ist im Kapitel 9. Wir haben das ähnliche Text im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, aber wir gucken mal im Lukas-Evangelium. Ganz am Ende, ab Vers 57. Es geschah aber, und wir müssen wissen, was ist am Ende seines Dienstes. Mhm. Lukas 9, der Evangelist hat noch sehr vieles geschrieben, aber gerade der Absatz vorne, der klingt so an, es geschah aber genau dieselbe Worte, dass sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Also bevor er seinen Jüngern das Folgende sagt, hat er seine Augen selber ausgerichtet. An anderer Stelle heißt das, er machte sein Angesicht fest wie ein Kieselstein. Wie? Also felsenfest sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und die war unangenehm. Das war sein Weg zum Kreuz. Und das ist nicht zufällig, dass dieser Absatz mit dem nicht zurückzuschauen in diesem Zusammenhang steht, am Ende seines Dienstes. Er braucht seine Jünger nicht zu ermutigen, nicht zurückzuschauen am Anfang, weil da hat er noch keine Erfahrung gemacht. Ja, davor war, dass er sie jeweils zu zweit ausgesendet hatte. Dav- vor das war, dass er außer den Zwölfen noch 70 andere geschickt hatte. Davor waren viele Erfahrungen, die sie mit ihm gemacht hatten. Und am Ende ist mindestens einer der Apostel so, dass er woanders hinguckt als auf das Süd. Eigentlich zwei, mindestens zwei. Petrus auch nicht. Ja, Petrus sagt, Herr, das geschehe ja nicht. Und er muss ihn hinter sich weisen. Und Judas geht das Geld an. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, die uns davon abhalten wollen, das zu fokussieren, was Gott will. Ich finde es immer tröstlich, dass wir nicht die Einzigen sind, die in solcher Gefahr stehen. Das waren die Apostel auch. Das waren die Männer Gottes im Alten Testament auch. Aber deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auf das Wort achten. Und dann geht es eben im Vers 57 weiter. Und es geschah, als sie auf dem Weg nach Jerusalem dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin irgend du gehst, ja. Wir werden heute begeistert. Einer, dem man nicht mal das Evangelium verkündigen muss, sondern der von sich aus ankommen soll. Das ist der richtige Weg, ich will sogar mitgehen. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Das heißt, er hat ihn abgewiesen. Weil, ich sage mal, weil dieser Mann etwas abhaben wollte von dem Ruhm dieses Rabbis. Mit dazugehören. Da war ja bald danach dieser glorreiche Einzug in Jerusalem auf dem Esel, wo dann alle ihm zujubeln. Und drei Tage später ruft dieselbe Masse Kreuzige ihn Kreuz. Ich weiß nicht, ob das überhaupt uns bewusst ist, dass Jesus Leute immer wieder auch abgewiesen hat. Und dann ist die Frage, lässt sich jemand abweisen? Also mindestens ein Beispiel fällt mir auf. Da hat er es nicht funktioniert. Nein. Sag mal das.
Den Satz habe ich nicht verstanden.
Also, ich sage, wenn wir einmal die Evangelien sorgfältig durchlesen, werden wir finden, dass Jesus Leute zurückgewiesen hat. Das, was man heute gar nicht lehrt. Gemeinden meinen, sie müssen immer alle einladen. Wen hat er zum Beispiel abgewiesen?
Diese Ausländerin, die für ihre Tochter kommt.
Die syrophönizische Frau. Die lässt sich nicht abweisen, sondern die diskutiert mit ihm. Und sie kriegt sie. Und ich sage uns das mal. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir Leute auch härter konfrontieren. Wenn jemand wirklich Gott sucht, dann würde ich das erst recht festmachen. Andere Beispiele, die abgewiesen wurden. Auf eine andere Methode.
Naja, dieser reiche Jüngling so ein bisschen. Ne? Eigentlich hatte ihn dazu aufgefordert.
Jesus liebt ihn, das heißt, er liebt ihn. Aber er sagt ihm, was ihm fehlt. Eines fehlt dir. Gib, was du hast, den Armen. Und verteilt den Armen und komm, folge mir nach. Ja, aber den kaufe ich dir. Der Preis ist dann zu hoch.
Und das Gegenbeispiel ist der Zachäus, ne? Der versteckt sich sogar im Baum, weil er ihn sehen will.
Das kennen wir auch. Dass Menschen sich für unwürdig halten und Jesus ruft sie. Aber ich denke noch an zwei Sachen, die abgewiesen wurden, nicht von Jesus direkt, von Menschen.
Die Kinder. Wo Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen.
Zum Beispiel. Sonst ist das schon das Dritte. sie werten ihnen, also es sind Mütter, die ihre Kinder zu Jesus bringen, und die Jünger werten ihn, und er sagt, lasst die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn hier ist das Recht. Aber zum Beispiel die Blinde und die Blinden, die sagen, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich unser, und sie bedrohten ihn. Ihn oder sie?
Das sind zwei. In einem Kapitel sind zwei, genau.
Und umso lauter schreien sie.
Ja.
Und dann lässt Jesus sie rufen. Und ich denke auch an diesen Gelähmten. Jesus ist im Haus, predigt. Sie können wegen der Menschen ihn nicht reinschleppen und dann gehen sie aufs Dach, kratzen das auf, reißen das Haus kaputt und lassen ihn runter. Und als Jesus ihren Glauben, ihren Glauben sagt, spricht er zu dem Gelähmten. Das war nicht mal der Glaube des Gelähmten, der Glaube dieser vier Freunde. Also, Mut auch zu Zurückweisung. Das ist die erste, was ich heute mitzuteilen habe. Er sprach aber zu einem anderen. Er sprach zu einem anderen. Das ist umgedreht. Der erste drängt sich Jesus auf. Zu dem nächsten sagt er, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu bekommen. Na, wenn das kein Argument ist, oder? Jesus aber sprach zu ihm, was die Toten ihre Trübe bekamen. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wir lesen nichts, ob es gemacht hat, ob es nicht gemacht hat, ob er so beschäftigt war mit seiner Sohnespflicht, dass er dann den Auftrag des Meisters vergessen hat. Wird ausdrücklich offen gelassen. Und das heißt, es ist auch für unsere Zeit gültig. Es gibt Dinge, die sind uns als Beispiel geschrieben. Im Kontext der damaligen Zeit, im Alten und im Neuen Testament. Und es gibt Dinge, die sind ausdrücklich offen. Und das ist eine der offenen Sachen. Bin auch sicher, dass heute Jesus zu Leuten sagt, komm. Und die sagen, ja, aber. Ich habe das im Laufe meines Dienstes vielmals erlebt. Und ich nehme das zur Kenntnis, wie Jesus das zur Kenntnis nimmt. Das ist so. Und der dritte, und das ist unser Beispiel, er sprach eher wieder, sprach aber auch, es sprach ein anderer. Ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Und zu dem sagte Jesus, niemand, der seine Hand in den Pflug gelegt hat, und zurückblickt, ist geschickt zum Reich Gottes. Dieser Mann hat die Hand an den Pflug gelegt im übertragenen Sinne. Ich will dir nachfolgen. Er hat. Aber er weiß sich jetzt unter. Schlimm, oder? Warum ist das? Ich denke nicht, dass das heute anders ist. Und denkt nicht, dass es unter uns auch ist. Diese Herausforderung steht genauso.
Na, ich denke mal, der Feind spielt da auch eine große Rolle mit. Wenn wir wirklich klar sagen, 100%ig will Jesus folgen, kann der Feind erstmal versuchen, uns die Beine wegzuhauen, weil er das nicht will. Aber wir müssen entweder das festmachen oder sagen, dann lasse ich mir eben die Beine wegklauen.
Nein, es ist es ja nicht.
Ja.
Ich glaube nicht.
Weil hört man doch so vieles, ja, ich will unbedingt in Gottesdienst kommen. Und dann haben die Haufen Ausreden. Plötzlich passiert was.
Was ist das schlimmste Wort in der Antwort?
Aua. Okay.
Zuvor. Das ist die Antwort. Die Sache Gottes an erste Stelle zu setzen, finde ich eine große Herausforderung. Ganz ehrlich. Und zwar auch innerhalb der Familie, weil das auch in der, was ich dreifach etwas anders gelernt habe. Familie, Dienst, Arbeit. Das ist falsch. Nachfolge. Punkt Nummer 1. Alles andere. Nachfolge, Familie, Dienst. Und zwar deswegen Familie, weil ich dort lerne, was im Dienst funktioniert. Ja, das sagt uns das Neue Testament, dass du, wie ein Amt in der Gemeinde anstrebt, soll zuerst lernen, seine Familie vorzustellen. Das ist unser Trainingsfeld. Aber dann ist die Sache Gottes immer der entscheidende Punkt. Und wenn wir da mal um uns gucken, gibt es eigentlich relativ viele Leute mit der Hand am Flug. Die sind bereit. Die wollen den. Machen sie. Aber immer kontrollierend, ob sie denn auch richtig gearbeitet haben. Das ist nicht unser Dienst. Das ist extrem wichtig. Paulus sagt dazu, ich beurteile mich auch selbst nicht, sondern lasse mich vom Herrn beurteilen. Das ist gerade unter echten Gläubigen, unter ernsten Gläubigen, ist das so wie so ein Zwang, sich selber zu kontrollieren. Aber aus der Praxis kann man verstehen, dass es nicht der Weg ist. Wenn der Prophet sagt, fliegt euch ein Neubruch. Ja. Wenn man schon ein Weilchen gelebt hat, in eigener Kraft, und irgendwann erreicht uns Gottes Geist und wir treten hinein in dieses neue Leben. Dann heißt es gerade nicht, nach hinten zu gucken und sagen, was hätte ich denn alles für Fehler gemacht und hoffentlich mache ich den nicht wieder und so weiter. Und indem ich mich so blockiere, wird dieser neue Weg schon angegriffen. Ich strecke mich heraus nach dem, was vorne liegt. Wenn jemand, ich kenne das noch, dieses mit Handpflügen in meiner Kindheit. Unsere Nachbarn waren Bauern, die haben danach so gepflügt. Sie hatten einen Punkt, auf den haben sie sich konzentriert. Dorthin wurde geguckt. Und so haben die den Pflug geführt. Nicht rechts, nicht links und erst recht nicht nach hinten geguckt. Immer nach vorne. So im Reich Gottes zu arbeiten, ist der einzige Weg, wie wir die Ziele erreichen, die Gott uns setzt. Das ist ganz wichtig. Wer neu anfangen will, wer sein Leben in eine neue Richtung geht, darf nicht zurückkommen. Was die Freunde sagen, wie der Schnapsgeschmack oder was auch immer. Alles, was hinten liegt, ist vorbei. Nach vorne. Aber es gibt noch eine zweite Sache. Und das ist ein zweiter Text, den ich ja auch für den heutigen Tag empfohlen ist. Und der steht im Propheten Jeremia. Und das finde ich mindestens genauso wichtig. Kapitel 20. Jeremia 20, ab Vers 7. In der Lutherbibel hat dieser Absatz eine Überschrift und heißt das die Last des Prophetenamtes in Klammern Jeremias fünfte Klage. Wer einmal diesen Propheten sorgfältig und in Ruhe durchgelassen hat, gelesen hat, wird sehen, dass er dort die gesamte Lebensgeschichte dieses Mannes Gottes mit aufleuchtet. Da wird einmal deutlich, was Gott durch ihn in Zügen geredet hat, aber da wird vor allem sehr viel von seinem Persönlichkeitsprofil deutlich. Mir selber hat es enorm geholfen, vor allem diesen Wandel, den er in seinem Charakter oder in seiner persönlichen Reife im Laufe seines jahrzehntelangen Dienstes durchmacht, hat mich getröstet. wenn Jeremia ein paar Jahre oder Jahrzehnte gebraucht hat, dann muss ich auch nicht alles von Anfang an gefixt können. Abvers 7. Will jemand lesen oder wollen wir rein umlesen? Bitte schön.
Herr, du hast mich betört und ich habe mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich.
Ja, so oft ich rede, muss ich schreien. Gewaltige Zerstörung. Ja, das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag.
Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist das in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meine Gebeine. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr.
Denn ich habe die Verleumdung vieler gehört. Schrecken sind um. Zeigt an, so wollen wir ihn anzeigen. Alle meine Freunde lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt sich's bereden, sodass wir ihn überwältigen und uns an ihm rächen können.
Aber der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Darum werden meine Verfolger straucheln und nichts vermögen. Sie werden sehr beschämt werden, weil sie nicht verständig gehandelt haben. Eine ewige Schande, die nicht vergessen werden wird.
Und du? Okay. Schon alles. Was hat das mit dem Schauen zu tun?
Hat sich von Gott überreden lassen?
Es wird uns hier ein Problem gezeigt, das geht noch weiter als das Zurückschauen. Es geht auch darum, es ist mindestens genauso gefährlich, wenn wir um uns herum schauen. Mhm. Rückschauen ist die vergangene Zeit. Aber eine ähnlich gefährliche Blockade ist, wie unser Umfeld heute auf uns reagiert. Deswegen finde ich, gehört das mit dazu, wenn wir dieses Thema einmal betrachten. Und ich finde dazu interessant, dass das Heidi von uns vorgetragen hat, diese vielen Bibelstellen über die Augen. Er hat eine ausgelassen, eine aus meiner Sicht wichtige, wenn es um meine Augen geht. Und zwar aus Lukas 2. Wo Simeon sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Das war das Jetzt, das Hier und Jetzt. Das war ein Mann, der nach vorne sein Leben ausgerichtet hat, weil Gott zu ihm geredet hat. Und das, was um ihn herum passiert, und zwar 80 Jahre lang oder 60, ich weiß nicht, wann Gott zu ihm geredet hat. Jedenfalls, ich bin sicher, Jahrzehnte lang, hat er nicht auf das geguckt, was um ihn herum ist und erst recht nicht, was hinter ihm liegt, sondern er hat ausgeschaut nach dem, was Gott verheißen hat. Ihr Lieben, das ist unsere Rettung. Auch in dieser schwierigen Zeit. Man muss bedenken, zu der Zeit hat Israel 400 Jahre lang kein prophetisches Wort mehr gehabt. Das ist fast so lange wie von Luthers Zeit bis heute. So lange war niemand mehr nach Malachi aufgestanden, der dem Volk wirklich Weisung gegeben hat. Und da ist ein Mann im Tempel, der auf das Wort Gottes gehört hat und Ausschau hält zu dem, was Gott verheißt. Das will ich damit sagen. Der hat es nicht leichter wie wir heute. Und er guckt nicht um sich herum und auf die Gottlosigkeit von Herodes und die politischen Wirren, die da waren, weil erst die Griechen und später die Römer das heilige Land besetzt hatten. Er richtet seine Augen auf die Verheißung Gottes. Und deswegen, wenn ich dem gegenüber den Propheten Jeremia zu dieser Zeit sage, da sehe ich die Gefahr, die eben auch heilige Leute haben, wenn sie zwar nicht zurückgucken, aber um sich herum. Da werden sie angreifbar. Gott hält sie, Gott hält ihn. Aber er ist zu der Zeit noch todunglücklich. Herr, ich wollte vergessen, ich wollte lieber nicht mehr reden. Aber dann hat es in mir so gebrannt, dass ich es nicht mehr aufhalten konnte. So, ich finde es so hilfreich, diese Ehrlichkeit, dass jemand nicht irgendwie frommes Schwätz von sich gibt, sondern dass er seine ganze Not auch rausbringt und uns damit hilft, dass wir auch in solchen Schwierigkeiten wissen, was geht und was nicht geht. Aber das fasse ich damit zusammen. Wir sollen nicht nur nicht zurückgucken, sondern auch nicht um uns herum. Da werden wir wahrscheinlich ähnliches Ding erleben, dass auch unsere Freunde und Genossen uns angreifen.
Ich habe hier direkt auf meinem Handy drauf, weil das ist so immer so mein Problem gewesen. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich schütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.
Ja, ich schütze dich. Sag nochmal die Stelle, kann man sich abschreiben.
Jesaja 41, Vers 10.
Ja. Ich schaue nicht ängstlich umher. Wenn wir damit anfangen, wird uns das unsere ganze Kraft nehmen. Dann bleibt noch das Gejammer. Das heißt nicht, dass Gott uns verwirft. Aber wir sind blockiert, ja, statt fröhlichen Herzens.
Da spricht der Jeroboam zu von sich. Er bleibt da auf dem Gehirn stehen.
Genau.
Aber zum Ende ging er dann nicht zu festen. Aber der Herr ist mit mir.
Genau.
Also er hat trotzdem diesen Blick dann nach vorne, auch wenn er
genau
eigentlich.
Und deswegen sage ich, es ist uns zur Ermutigung geschrieben. Und ich fasse das heute nur einmal so zusammen. Nicht nur der Blick zurück, sondern auch der Blick um uns herum ist in der Lage, uns zu leben. Der Blick nach hinten blockiert uns ganz. Der Blick um uns herum macht uns so angreifbar, weil wir dann die Menschen im Blick haben und nicht mehr das Wort Gottes.
Aber es ist schaudrig lange, dann fängt er wieder an, ne?
Ja, der war mit seiner Klagerei dann noch nicht zu Ende. Deswegen, und das ist, und wenn das heißt, die fünfte Klage, das ist ja schon, hat er schon einiges hinter sich. Und am Anfang war es aber noch schlimmer. Da will er lieber sterben oder wollte lieber tot geboren sein. Also der hat schon die ganze Tiefe durchlitten. Die auch durchaus mit dem Dienst oder mit der Nachfolge verbunden sein. Das muss man auch nüchtern sehen. Wenn ich zu diesen drei Beispielen zurückgehe, die wir gerade im Lukas-Evangelium gelesen haben. Nicht mal seinen Vater zu begraben, sondern die Sache, Jesu an erster Stelle steht, naja, da weißt du, was da von seinem Umfeld auf dich einprasselt. Das ist kein Spaß, da bist du gesellschaftlich unten durch. Oder nicht zu vor sich zu verabschieden, sondern einfach loszulaufen.
Mir ist Elisa eingefallen, der Prophet. Der hat seinen Rind geschlachtet in diesem Moment, hat da noch ein Essen gemacht, hat das Feuer einfach genommen zum Verbrennen und ist dann gegangen.
Das war nicht nur eins, das waren zwölf. Also es war wirklich, er wird berufen von Elia und er macht sofort den Schnitt.
Ja.
Wirklich, er verlässt alles. Mit seinen Angestellten alles hinter sich und er geht. Das ist prophetischer Dienst. Es gibt solche und solche Beispiele. Und alles sind Männer Gottes. Ja.
Ich muss an dein Wort mal denken, wo ich gesagt habe, ich könnte mir nie vorstellen, Erzgebirge zu verlassen. Oder hast du gesagt, ja, was machst du denn, dich verharmlost zu irgendeinem Dienst? Und dann habe ich einmal die Bibel gesagt, da habe ich über Löhne gesucht. Und er verspricht denen den hundertfachen Löhnen, die das verlassen. Und die,
genau. Ich konnte es mir früher auch nicht vorstellen. Und ich bin, als es dann spruchreif wurde, dass ich weggehen werde, kommen die Nachbarn und sagen, aber Frank, du kannst doch nicht. Ich hatte damals noch nicht die Antwort, und ich hätte auch nicht gewagt, so eine fromme Antwort zu geben, aber In meinem Herzen war das fest. Gott hatte mich dort rausgegraben. Hatte was Neues. Wusste nicht was. Das bleibt eine Herausforderung. Es bleibt deswegen eine Herausforderung, weil eben auch die Sache Gottes vor die Ehefamilie steht. Und wir sehen das eben bei Jeremia. Er hatte keine Gelegenheit, Familie zu gründen. Und auch sein Mitarbeiter, Baruch, dem wird extra gesagt, strebe nicht nach großen Zielen. Wenn du dein Leben rettest, sei zufrieden. Es gibt solche Zeiten, Gott sei Dank ist nicht jede Zeit, aber es gibt solche Zeiten, wo die Nachfolge Jesu und der Gehorsam Gott gegenüber alle anderen Möglichkeiten zumacht. Wir reden jetzt von mehreren hundert gläubigen Afghanen in Pakistan. Seit mehr als 2 Jahren kriegen sie Unterstützung. Alle hatten die Hoffnung, irgendwie mal von einem sicheren restlichen Land aufgenommen zu werden. Das ist kaputt. Jetzt, letzte Woche, hat Gott zu mir geredet, ganz anderen Weg zu versuchen. Ich mache das noch nicht öffentlich. Jetzt ist die Hoffnung, diesen Weg zu gehen. Aber das heißt, alles zurückzulassen. Dort bleiben Angehörige zurück, da bleibt der Rest Besitz, die Häuser und alles endgültig zurück. Das ist es dann. Da bleibt auch das zurück, was in den letzten 2 Jahren einige aufbauen konnten. Wir haben ein kleines Gewerbe gemacht und ein Lebensmittelmarkt und alles bleibt verlassen. Ich sage das nochmal, das ist eine normale Erfahrung. Nicht nur vieler, ich fürchte, den meisten Gläubigen auf der Welt. Dinge hinter sich zu lassen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Suche. Diese Herausforderung bleibt. Deswegen, und das will ich als letztes uns als Beispiel geben. Lukas 2. Ab Vers 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Wisst ihr, dass das dieselben Worte sind, wie sie für hier benutzt sind? Gerecht und gottesfürchtig und das Böse meiden. Und das ist genau dasselbe, gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Das heißt, man hat den Fokus nach vorne gelegt und der Heilige Geist war auf ihm. Guck mal, 4 Jahre vor Pfingsten. Ach, nicht 4 Jahre, 30 Jahre vor Pfingsten, über 30 Jahre.
Ja.
Das war ja kurz nach Geburt Jesu. Der Heilige Geist war auf ihm.
Das passiert.
Und es war ihm von dem Heiligen Geist ein göttlicher Ausspruch geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Was für ein heiliger Mann. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Der war anders als Anna, nicht dort Tag und Nacht, sondern der ist in seinem Alltagsgeschäft gewesen. Aber er war fokussiert. Er hatte den Blick auf das Wort Gottes, ihr Lieben. Und deswegen das lebendige Wort Gottes, wenn das durch seinen Geist in unserem Herzen ist, dann müssen wir darauf achten. Der kam auf den Anstoß des Geistes Gottes in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesu hereinbrachten, um betreffs seiner nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, was war die Gewohnheit des Gesetzes?
Die
Schneidung und Darbringung. Das erste Kind wurde gelöst durch ein Opfer. Also Gott geweiht. Das ist eigentlich so, dieses Weiheopfer. dann nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach.
Und er nahm es auf seine Arme. Wisst ihr das?
Dass diese Opfer, wenn wir die Opferbacke sehen, diese Weihe war immer ein Webopfer. Das ist, Webopfer ist, stammt aus dieser Bewegung des Webens. Ja? Das heißt, etwas wurde Gott geweiht und es wurde vor ihm bewegt. Das ist die Dynamik des Lebens. So, das ist nicht, also Opfer bei Gott ist nicht statisch. Wir opfern uns nicht auf, sondern wir opfern uns hin. Das ist was anderes. Das ist also eine Aufopferung, man wird geschlachtet, auf dem Altar gelegt und verbrannt, fertig, dann ist man tot. Aber eine Weihe ist eine Hingabe, ist eine Opferung in das Leben, in die Bewegung. Und auch er nahm es auf die Arme. Das heißt also, nicht nur die Eltern haben dann ihr Kind Gott so geweiht, sondern die Gemeinde, die damals, die da eben gerade im Tempel war, hat das genauso mitvollzogen. Und dieser heilige Mann nimmt Jesus auf seine Arme und redet und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlassest du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, in meine Augen und deine Rettung. Ja. Ich wünsche uns, dass wir solche Leute sind, die so auf Gottes Red und sein Leben fokussiert sind, dass alles das, was er in unser Leben hineingesprochen hat oder wozu wir berufen sind, auch sich erfüllt. Dann können wir sagen, meine Augen haben das gesehen, was du willst. Nicht zurückgeguckt, nicht zur Seite geguckt, nicht sich orientiert, wie Menschen das sehen, sondern waren fokussiert auf dich. Und du bist mit mir ans Ziel gekommen. Das ist mein einziger Erwartung auch auf mein Leben, zu sagen, Herr Jesus, ich will dir so gehören, dass wenn du mich rufst, ich in Freude gehe und du Freude an mir hast. Amen.